ARD.
Ganz Israel steht still, 2 Minuten lang.
Sirenen in Israel zur Erinnerung an die Opfer. Es war ein Holocaust-Gedenktag unter besonderen Vorzeichen.
Denn die Kriegsführung in Gaza spaltet das Land immer stärker. Ex-Botschafter Avi Primor warnt vor Faschisten in Netanjahus Regierung.
Moskau feiert, Europa ist entsetzt. So fallen die Reaktionen auf den Friedensplan der USA für die Ukraine aus.
Und während sich Trump auf Social Media über Selenskyj beschwert, wirft Russland in einer Nacht offenbar über 200 Drohnen und Raketen auf Kiew.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Und ich bin Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, Thomas, und dann lass uns auch gleich mit der Ukraine starten, bevor wir auf das Holocaust-Gedenken in Israel blicken. Denn beim Thema Ukraine gibt es nach gestern einiges neu zu sortieren.
Ja, das kann man so sagen. Deswegen vielleicht erstmal frontal zur Lage vor Ort. Denn während überall von Waffenstillstand und Friedensplan gesprochen wird, hat Russland offenbar den heftigsten Angriff mit Raketen und Drohnen auf Kiew gestartet seit Kriegsbeginn. Mindestens 8 Tote, mehr als 70 Verletzte, darunter auch Kinder. 40 Brände im Stadtgebiet, eingestürzte Gebäude. Helfer berichten von klingelnden Handys unter Trümmern. 10 Vermisste war der letzte Stand. Ja, und Präsident Selenskyj hat deswegen seinen Südafrika-Besuch abgebrochen und kommt zurück nach Kiew.
Dieser neue Großangriff von letzter Nacht wird ja auch als Zeichen gewertet, dass die USA offenbar kaum Druck auf Russland machen. Das sagt nicht nur Selenskyj selbst, sondern auch die europäischen Verbündeten sagen das. Roderich Kiesewetter von der CDU, der hat heute früh in der ARD das gesagt.
Das ist ein Deal, den Trump zulasten der Ukraine vorschlägt. Das ist eine Kapitulationsurkunde. Und natürlich kann weder Europa dem zustimmen, noch die Ukraine, weil unsere Sicherheit dann erst recht gefährdet wäre.
Ja, Thomas, deckt sich das denn mit den anderen Europäern? Was genau an den US-Plänen ist denn so ein absolutes No-Go?
Ja, vorweg nochmal. Offiziell hat Trump den Vorschlag nie auf den Tisch gelegt. Ne? Es gibt aber mehrere Medien, die den wohl kennen, weil sie eben sehr detailliert und übereinstimmend darüber berichten. Punkt 1, die Krim, ja, seit 2014 annektiert, die soll die Ukraine endgültig an Russland abgeben. Punkt 2, den Status quo in der Ostukraine, den wollen die USA einfrieren. Ja, womit auch die von Russland aktuell besetzten Gebiete weiter unter Kreml-Kontrolle bleiben würden. Ja, dazu Kontrolle über Rohstoffe und Atomanlagen der Ukraine an die USA, kein NATO-Beitritt.
Ja, das Ganze klingt ja, wenn man das so hört, wie ein Wunschzettel von Putin an Trump. Das waren doch bis jetzt eigentlich die sogenannten Maximalforderungen von Putin.
Ja, da sind wir beim Thema No-Go. Die EU hat heute auch schon gesagt, nicht mit uns, auf keinen Fall, die Ukraine natürlich auch. Aber Trump hat auch jetzt auf Social Media nochmal nachgelegt. Er hätte nicht gedacht, dass es mit Selenskyj so schwierig wird zu verhandeln, hat er geschrieben auf seiner eigenen Plattform. Die Ukraine soll doch jetzt endlich die Krim aufgeben. Die sei ja eh schon seit Jahren weg, meinte er. Denn das Land hätte ja 2014 beim Einmarsch um die Krim kämpfen können. Jetzt sei es zu spät. Also,
wenn man das alles so hört, dann ist es auch wenig überraschend, dass der Trump-Plan in Russland wieder ziemlich gut ankommt.
Ja.
Björn Blaschke, unser Korrespondent mit Reaktionen aus dem Staatsapparat dort.
Der Plan von US-Präsident Donald Trump muss in Moskau ja auch gefallen. Eine völkerrechtliche Anerkennung der Krim als russisch, ein Einfrieren des Krieges entlang der derzeitigen Frontlinien, keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Alles Forderungen, die Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Leute immer wieder an Friedenspläne knüpfen. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, lehnt Putins Plan, den Trump sich zu eigen machte, ab, muss ihn ablehnen, da sein Land sich damit Russland unterwerfen würde. Trump sieht das offenbar nicht so und ermahnte Selenskyj, nannte dessen Haltung sehr schädlich für die Friedensverhandlungen mit Moskau. Wir haben darauf gewartet, so Dmitri Medvedev über Selenskyjs ablehnende Haltung zu Trumps Plan. Medvedev ist Ex-Präsident Russlands, heute stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation und vor allem Gefolgsmann von Russlands Staatschef Wladimir Putin. Und Medvedev begrüßte im Nachrichtenkanal X Trumps Kritik an Selenskyj, dass der schädlich sei für Friedensverhandlungen. Ich hoffe, dass die verschiedenen europäischen Freaks wie Starmer und Macron das hören. Und dann wird die Kiewer Typhuslaus in einer narkotischen Vergessenheit zur Besinnung kommen. Typisch für Medvedev, fragwürdig kommentieren, krude und aggressiv. Leonid Slutsky, Abgeordneter der Staatsduma, fasste die Position von Kreml und Weißem Haus treffend zynisch zusammen. Selenskyj feilsche um Macht, stelle territoriale Bedingungen, kurz, Selenskyj störe die Verhandlungen zwischen Russland und den USA.
Ja, bitter für die Ukraine und so viel nochmal zum Thema Neusortieren. Es ist noch nicht lange her, da waren die USA der wichtigste Unterstützer der Ukraine, erklärten sich dann unter Trump zum Vermittler für einen Frieden, Waffenstillstand, ja, und vertreten jetzt offenbar die Kriegsziele der Russen. Das ist schon ein Schwenk. Eben allerdings, und das gehört auch zum ganzen Bild der Nachrichten dazu von heute, hat Trump wieder was gepostet, diesmal Richtung Putin und ja, vermutlich auch eine Reaktion auf den Großangriff auf Kiew, über den wir eben schon gesprochen haben. Wladimir, stopp, ja, hat er geschrieben. Ganz schlechtes Timing, lasst uns endlich einen Friedensdeal machen. Ja, Fortsetzung folgt.
Heute ist Holocaust-Gedenktag. In Polen mit dem Marsch der Lebenden und natürlich in Israel. In einer Zeit, in der Rechtsextremismus und Antisemitismus wieder Dauerbegriffe in den Medien sind. Die Zahl der Überlebenden sinkt aus Altersgründen rapide.
Ja, weltweit leben noch etwa 220.800 Holocaust-Überlebende. Gut, die Hälfte von ihnen in Israel. Das sind neue Zahlen der Jewish Claims Conference. Das ist sowas wie der Dachverband aller jüdischer Organisationen. Durchschnittsalter der Zeitzeugen 87. Ja, deswegen umso wichtiger die Erinnerung wachhalten war und heute umso mehr ein wichtiges Anliegen von vielen und auch die Erinnerung an die Jugend weitergeben.
Und das passiert auch bei uns im Norden. Da gab es und gibt es auch Gedenkfeiern in Bergen-Belsen zum Beispiel. Aber in Hamburg, da trafen Schülerinnen und Schüler einen Überlebenden. Dani Marquez war im Thalia-Theater dabei.
Sergio De Simone war nur 7 Jahre alt. Von seinen Eltern getrennt wurde er vom Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau nach Hamburg gebracht. Hier wurde er in der Nacht zum 21. April 1945 im Keller am Bullenhuser Damm erhängt. Seine Cousinen Andra und Tatjana Batschi haben heute im vollbesetzten Thalia-Theater an den letzten Moment erinnert, in dem sie ihren Cousin sahen. Das war noch in Auschwitz. Schülerinnen und Schüler stellten den beiden Italienerinnen dann viele Fragen. Zum Beispiel zeigten die Nazis jemals Emotionen. Neben Sergio De Simone wurden 19 weitere Kinder, 4 Betreuer und 24 sowjetische Gefangene in jener Nacht ermordet. Die SS wollte damit verhindern, dass sie von den medizinischen Versuchen berichteten, die an ihnen durchgeführt wurden. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher sagte im Thalia-Theater, Berichte wie die der Batschi-Cousinen seien nötig, um die grausamen Verbrechen der Nazi-Diktatur greifbar zu machen.
Ja, wichtige Aktion, ohne Frage. Heute kamen nämlich Zahlen zu rechtsextremen Vorfällen an deutschen Schulen. Auch eine Statistik kam raus aus Schleswig-Holstein über antisemitische und ausländerfeindliche Angriffe da. Ich möchte da nicht ins Detail gehen. Ich sag nur einfach Höchststände bei beiden Statistiken. Alle Zahlen gibt's dazu bei uns in den Nachrichten und auch online.
Ja, am Start unserer heutigen Folge zu Krieg und Terror, da haben wir ja schon die markanten Sirenen gehört, mit denen das öffentliche Leben in Israel für 2 Minuten zum Gedenken angehalten wird. Mehr Informationen dazu jetzt von Julio Segador aus Tel Aviv.
2 Minuten, in denen die Menschen im Privaten und in der Arbeit ihre Tätigkeit stoppen. Sie stehen still an den Arbeitsplätzen am Straßenrand. Es fahren keine Autos, auch Busse und Züge stehen still. Die Passagiere steigen aus den Flugzeugen. 2 Minuten, in denen die Menschen in Israel innerlich nie wieder formulieren. Nie wieder dürfen sich die Gräueltaten der Nazis wiederholen. Den direkten Vergleich zwischen den Taten der Nazis und dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 zog Israels Premier Benjamin Netanyahu bereits gestern Abend in seiner Rede zum Holocaust-Gedenktag am Platz des Warschauer Ghettos in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die Hamas-Mörder sind genau wie die Nazis. Es stimmt, sie sind genau wie die Nazis, wie Hitler. Sie wollen alle Juden töten und vernichten. Das wird nicht geschehen. Wir werden diese Hamas-Monster vernichten. Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog gab sich versöhnlich. Er appellierte angesichts der starken Polarisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft an die Einheit des Landes. Wir erleben Tage heftiger und schmerzhafter Spaltung und die überwältigende Mehrheit unseres Volkes schreit mit aller Kraft: Schluss mit der Polarisierung, Schluss mit dem Hass. Die Geschichte wird denen nicht vergeben, die unverantwortlich handeln und uns von innen heraus zerreißen. Die Geschichte wird denen nicht vergeben, die die Fundamente unseres wunderbaren Landes, geliebt, einzigartig, jüdisch und demokratisch, schwächen. Ein Land, das aus der Asche des schrecklichen Holocausts entstanden ist.
Der Holocaust-Gedenktag in Israel. Der Beitrag endet mit einem O-Ton von Israels Präsident, der sich ja deutlich unterscheidet von dem, was Regierungschef Netanyahu vorher gesagt hat.
Absolut, ne? Und darum ging es auch in den anderen Berichten unserer Korrespondenten im Nahen Osten. Netanyahu, der in Yad Vashem die Hamas mit Nazis vergleicht und als Monster bezeichnet, die man vernichten werde, und dann eben Herzog mit einem Appell gegen die Spaltung und Polarisierung.
Unterdessen geht der Krieg in Gaza mit voller Härte weiter. Auf die Forderung der Europäer, gestern sofort aufzuhören und wieder Hilfsgüter reinzulassen in den Gazastreifen, da kam heute keine Reaktion.
Nein, es gab neue Angriffe, Dutzende Tote. Israel erklärte wieder, Ziel war ein Kommandostand der Hamas. Ja, es kommen auch immer mehr Opferzahlen. Ohne militärische Angriffe durch die Blockade sind palästinensischen Angaben zufolge zum Beispiel mehr als 400 Dialysepatienten gestorben. Ja, weil eben auch keine medizinische Grundversorgung mehr durchkommt.
Und die Lage in Israel und Gaza war heute früh großes Thema bei NDR Info. Und dabei ist klar geworden, wie komplex die Situation auch in der israelischen Politik ist.
Ja, dazu hatten wir mehrere Interviews, unter anderem mit Avi Primor, Ex-Botschafter in Deutschland und schon länger offener Kritiker der Regierung Netanyahu. Auch Teil der Opposition da, das sollte man wissen. Und vor allem ist er ein Warner, was Netanyahus Partner betrifft. Ja, diese, wie er sagt, Faschisten in der Regierung sind für ihn eins der großen Hindernisse auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung. Aber nicht die einzige. Ein Ausschnitt haben wir hier. Spannendes Interview von Liane Kostmann mit Avi Primor. Und die erste Frage heute früh war, warum beendet Israel den Krieg nicht?
Die allgemeine Meinung lautet, dass Netanyahu den Krieg fortsetzt, nur aus innenpolitischen Notwendigkeiten. Das heißt, erstens, weil er selber ein Extremrechter ist, aber vor allem, weil er die ganz Extremrechten, die Faschisten in seiner Koalition hat, dass er ohne die keine Mehrheit in seiner Regierung hat und deshalb tut er, was die wollen. Und die wollen den Krieg fortsetzen, unbedingt fortsetzen, wollen auch letztendlich den Gazastreifen wahrscheinlich annektieren, nicht wahrscheinlich, bestimmt. Und deshalb sind wir blockiert. Die Frage ist natürlich, was die Amerikaner wollen, weil wir von den Amerikanern total abhängig sind und wir hören von dem amerikanischen Präsidenten gar nichts mehr.
Aber das heißt, im Gazastreifen, wenn ich es richtig verstehe, müssen Menschen weiter sterben, weil Benjamin Netanyahu an der Macht bleiben, eine Regierungskrise verhindern will.
Ja, es ist ein bisschen grausig so gesagt, aber letzten Endes ist es so. Und warum wir weiter bombardieren und warum wir weiter angreifen? Natürlich sagt man uns, dass das alles militärische Ziele sind und wir nur die Terroristen angreifen und sonst gar nichts. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Und es stimmt natürlich, dass die Terroristen sich in der Zivilbevölkerung verschanzen. Dennoch bombardieren wir die Zivilbevölkerung.
Wie erleben Sie das denn gerade auch in der israelischen Gesellschaft? Da ist ja auch die Politik von Benjamin Netanyahu sehr, sehr umstritten und die Gesellschaft selbst ist tief zerschritten. Wie erleben Sie das gerade?
Die Politik Netanyahu ist von 70-75% der Bevölkerung bestritten und viel mehr als bestritten. Aber innerhalb des Parlaments hat er eine Mehrheit der extremen Rechten von allen Sorten. Wir haben verschiedene Parteien des extremen Rechtes und die verschiedenen religiösen Parteien. Nicht alle religiösen Parteien, aber die extrem religiösen, die unterstützen ihn. Nicht, weil sie unbedingt diese Politik unterstützen, sondern weil sie von ihm profitieren, bekommen von ihm sehr, sehr viel Geld und das ist alles, was für sie zählt.
Jetzt ist ja auch die Frage, wie kommt man raus aus diesem Krieg? Jetzt soll die Hamas, so meldet es zumindest die BBC in dieser Woche, ihre Bereitschaft signalisiert haben, die Macht abzugeben im Rahmen eines Friedensabkommens. Ist das für Sie plausibel und könnte das den Weg zu einem Abkommen ebnen?
Ja, natürlich, nur kein Mensch glaubt es. Man glaubt die Hamas nicht. Die Hamas hat ihre Meinung und ihre Stellung seit Beginn des Krieges, seit sie uns so angegriffen haben, nie geändert. Die wollen uns aus dem Gazastreifen raus, total, und an der Macht bleiben, in dem Gazastreifen bleiben, ohne dass man ihre Macht antastet. Und bis dahin behalten sie die Geiseln, zumindest die Hälfte der Geiseln. Und die große Frage, die entscheidende Frage ist, was wollen die Amerikaner? Sie sagten, also der Präsident, ja, sagte anfänglich, er würde einen Frieden im Nahen Osten erzwingen. Aber seitdem, in den letzten Wochen, hört man ihn nicht mehr. Er tut gar nichts und lässt dem Netanyahu freie Hand, gibt ihm alle Waffen, die er will, so gut wie ohne Kontrolle. Und man weiß nicht, was er wirklich anstrebt. Also es gibt solche, die sagen, ja, er ist jetzt mit der Ukraine beschäftigt und er ist mit anderen Problemen beschäftigt. Ich warte auf ihn. Ich glaube, wenn er sich nicht einmischt, werden wir keine Lösung haben.
Ein Ausschnitt aus dem Interview mit Avi Primor, heute früh auf NDR Info. Das komplette Gespräch mit Liane Kossmann auf ndr.de und in der NDR Info App.
Und für uns war es das für heute mit Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 16 Uhr. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Und wir wünschen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören